Gestern im weiteren Tagesverlauf am Abend fand eine Wahlkampfveranstaltung, so muss man es ja wohl bezeichnen, angesichts der in 6 Wochen stattfindenden Landtagswahlen statt. Das Mitglied des Kreisvorstandes, Julia Meyer, hat auch die einführenden Worte dazu gefunden, um nochmal herauszuarbeiten, weshalb es notwendig sein, dass die Linke in den Landtag hineinkommt. Thema aber war hauptsächlich im Prinzip der NSU und seine Aufarbeitung bzw. die Recherchen, wie dieser rechtsterroristische Zusammenhang sich konzipiert hat. Die Fragestellung oder das Motto stand unter dem, warum der bundesdeutsche Staat nicht in der Lage ist, dies zu bekämpfen. Und als Referentin geladen war Martina Renner, die Mitglied des Thüringer Untersuchungsausschusses gewesen ist und am meisten ja wohl dazu beigetragen hat, dieser Thüringer Untersuchungsausschuss in einer Koalition von SPD und Linkspartei und Grünen, dass dort wenigstens etwas ans Tageslicht hinübergekommen ist, wenn auch nicht hinreichend. Der zweite Thüringer Untersuchungsausschuss beschäftigt sich ja gerade mit den Ereignissen am Todestag der beiden Uwes in dem Wohnmobil, wo sich ja auch viele Mythen drum ranken. Martina Renner jedoch ist nochmal eingegangen auf die Situation Ende der 90er und der Vergleich zur heutigen Situation. Wie ich meine, ein sehr notwendig nachzudenkender Vergleich.
Es gibt tatsächlich erhebliche Parallelen. Es verging kein Wochenende. Brutalste Angriffe auf Flüchtlinge, aber eben auch auf junge Linke, auf Punks in Ost und West. Damals das Problem, wie zum Teil heute, mangelnde Strafverfolgung. Und das hat das Selbstbewusstsein einer ganzen Neonazi-Generation geprägt und geschürt. Und aus dem heraus ist nicht nur das NSU-Kerntrio, sondern auch ein Großteil der Unterstützerstrukturen sozialisiert worden. Und was diese Zeit ausmacht, ist eben, dass es ein Ineinandergreifen gab verschiedener Diskurse. Zum einen in den Medien, das Spiegelcover, das Boot ist voll, haben einige im Blick, politische Kampagnen und natürlich dann auch am Ende die faktische Abschaffung des Grundrechts auf Asyl in Begleitung von Nazi-Gewalt und auch dem Gefühl der Neonazis, dass sie quasi durch die Gewalt politische Ziele durchsetzen können. Sie haben sich gefühlt als stille Vollstrecker einer breit gefühlten Meinung in der Bevölkerung, dass das gut und richtig ist, was sie macht, und sie waren auch bestärkt durch das Agieren von Politik. Und wenn wir heute gerade an die letzten Verschärfungen am Asylrecht denken und Ähnliches, drängen sich da Parallelen auf bei allen Unterschieden, die es auch zu betonen gilt. In den 90ern gab es nicht wie heute eine so polarisierte Situation, wo so viele Tausende und Zehntausende Menschen in diesem Land nicht nur sich antirassistisch artikulieren, sondern eben auch in der Flüchtlingshilfe antirassistisch handeln. Das ist der Unterschied zu den 90er Jahren. Aber das, was wir zum Teil in den Medien erleben und das, was wir in der Politik erleben, hat durchaus Parallelen, und die müssen einen auch, glaube ich, tatsächlich im Augenblick hauptsächlich mit Sorge umtreiben.
Sie hat natürlich darauf hingewiesen, auf den wesentlichen Unterschied, dass es auch sehr viele Flüchtlingshelfer gibt. Auf der anderen Seite sagt sie, dass im Prinzip der polizeiliche Apparat beziehungsweise auch der Verfassungsschutz, Inlandsgeheimdienstapparat nicht wesentlich umgestrukturiert ist, sondern im Gegenteil durch das Bundesverfassungsschutzgesetz Änderung auch nochmal im Prinzip praktisch unterstrichen worden ist. Was ich jetzt in diesem Vortrag, und wir werden wahrscheinlich diesen gesamten Vortrag nochmal in einer Dokumentationsreihe im Verlauf unserer nächsten Playback-Sendung nochmal zu Gehör bringen in seiner Gesamtheit. Aber was nochmal interessant gewesen ist, ausgehend von dem faktischen Durchsetzung der Führungsstrukturen der freien, frei assoziierenden, in sich Zellen organisierenden und Substrukturen, locker assoziierten Substrukturen organisierenden Nazi-Strukturen, wo die Geheimdienste der Länder wie des Bundes ihre Spitzel drinne gehabt haben und wo sie auf der einen Seite als Katalysatoren gewirkt haben und auf der anderen Seite das Geld, das dort angefüttert hat, die Organisation Strukturen unterstützt hat, bei 44 bekannten V-Leuten in diesen Strukturen. Ist also das Verhältnis nochmal mit besonderem Augenmerk versehen zu Baden-Württemberg. Hierzu Ihre Einschätzung von Martina Renner, Mitglied des Bundestages jetzt und ehemaliges Mitglied des Thüringer Ausschusses.
Wir wissen mittlerweile, wenn wir über Platten-Anna reden oder sowas, wo sitzen so zentrale Spitzel des Bundesamtes für Verfassungsschutz? Baden-Württemberg? Also natürlich hatte Platten-Anna hatte hier eine ganz starke Sektion. Ja, und natürlich hatte das Bundesamt für Verfassungsschutz hier einen Spitzel. Ja, nur, wer ist das und warum hat das dieser fucking Untersuchungsausschuss hier nicht rausgefunden? Ja, so, weil der muss ja was gemeldet haben, weil die nicht nur das Kerntrio war ja häufiger in Baden-Württemberg, es sind ja auch viele Nazis zum Beispiel aus Sachsen und Thüringen nach Baden-Württemberg verzogen. Es gab immer noch weiterhin intensive Kontakte, auch über Nazi-Bands. Der Weg der Waffen führte über Baden-Württemberg, ihr kennt das alles, ja, ich muss es nicht erzählen. Aber Baden-Württemberg geht gar nicht. Ja? So. Deswegen müssen wir leider auch als Bundesuntersuchungsausschuss Baden-Württemberg nochmal aufrufen. Ja?
Ja, Sie müssen Baden-Württemberg wieder aufrufen im Bundestagsuntersuchungsausschuss. Der ländliche Untersuchungsausschuss hat ja zugegeben, dass er sich in diesen Strukturen nicht bewegt hat, beziehungsweise sie nicht ausgeleuchtet hat und auch gerade gegenüber dem Landesamt für Verfassungsschutz eine große Milde hat walten lassen, die jetzt in einem Prüfauftrag an die Regierung lautet, dass im Prinzip die Erkenntnismittel dieses Landesamtes, dieses Inlandsgeheimdienstes in Baden-Württemberg sogar noch verstärkt werden sollen. Also die Paradoxie, dass auf der einen Seite es sehr wohl Informationen gab aus diesen Nazi-Strukturen, diesen Nazi-Strukturen Straftaten begangen worden sind, aber dass diese im Prinzip nicht weiter vermeldet wurden. Die Tatsache, dass hier die Austausch zwischen Sachsen und Thüringen in den Blatt-und-Anna-Strukturen funktioniert hat, Stichwort neue Werte, Stichwort Waffenbeschaffer, Laras etc., Stichwort Standarte, Württemberg, all diese Strukturen, wo dann bestimmte blinde Augen etwas nicht wahrnehmen wollen, wie der ehemalige Justizminister, wie wir gestern berichtet haben, sagt, es gäbe keine stabilen, gewaltbereiten braunen Terrorstrukturen im Lande Baden-Württemberg. Das ist natürlich outstanding, kann man sagen, in seiner Blindheit, was der FDP-Vertreter dort in der Landespressekonferenz am vergangenen Freitag gesagt hat. Aber es kennzeichnet auch eine Situation eines Bundeslandes, in dem nicht nur Republikaner mit 10% reingekommen sind als erste in einem westlichen Bundesland Anfang der 90er Jahre, sondern auch die Zustimmung zu der These, dass es mit dem Nationalsozialismus nicht so schlimm gewesen sein soll, den höchsten Zustimmungsgrad unter allen Bundesländern erreicht. Hören wir noch ein bisschen rein, was Martina Renner zu den Aufgaben jetzt des zweiten Bundestagsuntersuchungsausschusses sagt, was aus Sicht der Linken dort angegangen werden muss.
Zentrale Fragestellung im Bundesuntersuchungsausschuss jetzt für dieses anderthalb Jahr, was wir jetzt haben, wird tatsächlich sein, was ich vorhin schon angedeutet habe. Welche Informationen hatten denn die vielen, vielen Spitze im Bundesamt für Verfassungsschutz, in den Landesämtern für Verfassungsschutz, beim Bundesnachrichtendienst, aber auch in den Polizeien zu NSU, zu den Personen, zu dem Unterstützerumfeld, zu ihren Absichten. Und das nicht nur bezogen auf sozusagen lupenreine 100% Nazis, die dort ganz allein unter dem Stichwort Rechtsextremismus aufgeploppt sind, sondern insbesondere auch von V-Leuten und Informanten, die in sogenannten Mischszenen aktiv waren, die wir mittlerweile für relativ relevant halten, um auch zu verstehen, wie der NSU sich bewaffnet hat und ähnliches, also im Bereich der Rockerkriminalität, der organisierten Kriminalität und ähnliches mehr. Auch dort gibt es natürlich unzählige Informanten, vielleicht haben die etwas zu NSU berichtet, das ist keine vage These, das ist eine relativ von uns auch mit Akten schon belegte sozusagen Arbeitshypothese, die wir versuchen, dort etwas fester zu machen. In den letzten Untersuchungsausschüssen sind diese Akten nicht beigezogen worden, weil man sich auf den Phänomenbereich Staatsschutzrechts eben konzentriert hat. Zum anderen glauben wir, dass es eine abgeschottete Arbeitsgruppe im Bundesamt für Verfassungsschutz gegeben hat, die sich in den Mitte der 90er Jahre und in den 2000er Jahren fortfolgende mit Rechtsterrorismus tatsächlich befasst hat. Und wir wollen wissen, wo sind denen ihre Dokumente, was haben die gemacht, wie waren die zusammengesetzt, welche Analysen hatten sie, was wussten sie. NSU als Wort ist aufgetaucht, wir wissen, als Danksagung im Weißen Wolf, dem Fanzine an den nationalsozialistischen untergefallene Geldspende. Es gibt eine CD, die heißt Nationalsozialistischer Untergrund, NSDAP, die ist von einem Vormann Corelli übergeben worden und so weiter und so fort. Also, was wusste man im BfV wirklich, kurz gefasst? Verbindung des NSU ins Ausland ist bis jetzt auch noch nicht so richtig durchdrungen, dürfte aber wichtig sein, insbesondere wenn man sich nochmal anguckt, irgendwie, woher Waffen kamen und woher auch bestimmte Ideen kamen, die dort ausgeübt wurden und möglicherweise auch unter weitere Unterstützungsmaßnahmen. Dann, was war nach dem 4.11.2011? Schredder-Aktion habe ich schon genannt, aber auch darüber hinaus, ja, was war denn die Folge von NSU? Was ist denn danach im Bundeskanzleramt gesprochen worden? Ja, hat man gesagt, Fritsche, Deckel drauf, alles, ne?
Soweit einzelne Auszüge aus dem Vortrag von Martina Renner. Martina Renner steht bekanntlich auch dafür, für die Abschaffung der Inlandsgeheimdienste in ihrer Geheimdienstfunktionen, weil sie sie für überflüssig hält und ihre V-Leute ohnehin nur das liefern, was sie gebrauchen können und dass da ein symbiotisches Verhältnis eher da ist, dass aber die einzig relevanten Informationen nur bedingt geliefert werden vor allen Dingen unter dem Gesichtspunkt des Quellenschutzes ja auch systematisch und wie eine chinesische Mauer abgekapselt werden gegenüber Strafverfolgung. Die unterlassene Strafverfolgung ist ja sowieso eins der ermunterndsten Beispiele in den 90er, wie auch in den aktuellen Zeichen. 12 Brandanschläge hier in Baden-Württemberg, bisher keiner, glaube ich, nicht einer aufgeklärt, geschweige denn angeklagt. Soweit dieser Auszug. Wie gesagt, aller Voraussicht nach, wenn die Entscheidung getroffen wird, kann es sein, dass ihr demnächst auch nochmal den Gesamtvortrag im Programm von Radio Dreieckland hören könnt auf dem Sendeplatz von Playback.